SWR 2 Forum.
Krise als Normalzustand, wie überlebt die Europäische Union? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Es sind noch 6 Monate bis zum Brexit. Erstmals verlässt ein Land die EU. 8 Monate später wählen Europas Bürger ein neues Europaparlament. Und schon in 2 Wochen gibt es den nächsten Europagipfel. Der Austritt des Vereinigten Königreichs erschüttert die Strukturen und die Finanzen der Europäischen Union, aber auch ihre Gewissheiten. Die Wahl wird vermutlich eine Vielzahl von populistischen Politikern ins Europaparlament bringen. Während die Arbeitsfähigkeit der EU leidet, wachsen die Probleme. Intern kämpft Europa mit der Finanz-, Banken- und Eurokrise, der Flüchtlingskrise, dem Populismus und dem Nationalismus. Und dazu kommen auswärtig Probleme mit den USA, mit China, mit Russland. Wie soll das alles gut gehen? Wie geht es überhaupt weiter? Es diskutieren Professor Dr. Gabriele Abels. Sie vertritt die Jean-Monnet-Professur for Comparative Politics and European Integration an der Universität Tübingen. Hans-Martin Tillack, er ist Journalist beim Stern, er war Korrespondent in Brüssel und arbeitet heute in Berlin, sowie Quentin Peel, Associate Fellow am Chatham House, einer Denkfabrik in London. Herr Peel, im Vereinten Königreich finden derzeit die Parteitage statt. Die Labour-Partei zweifelt am Brexit, aber nicht so sehr, wie sich das die Europafreunde wünschen. Die Tories, also die Konservativen, wollen den Brexit, wollen jetzt nur noch raus aus der EU, sind aber zerstritten, weil die Ansichten über den richtigen Brexit weit auseinandergehen. Glauben Sie, dass es noch einen Exit vom Brexit geben könnte?
Ja, das glaube ich schon, weil wir sind noch nicht dran und die zwei großen Parteien sind total gespalten. Aber wer wird das aufhalten? Wer wird sagen, also das ist verrückt, wir machen das nicht mehr? Das sieht man nicht eigentlich. Also es ist ganz chaotisch, selbst innerhalb der konservativen Partei und in der Regierung. Das ist gespalten zwischen den Leuten, die wollen ganz eng an Europa bleiben, das heißt irgendwie wie Norwegen, und die anderen, die wollen total raus, selbst ohne Lösung, ohne Deal. Also das ist eine Spaltung. Und auf der anderen Seite die Labour Party. Der Chef, der Jeremy Corbyn, ist ganz links und ganz euroskeptisch. Die Mehrheit seiner eigenen Mitglieder sind eigentlich mehr für Bleiben in Europa. Also das ist wirklich eine schwere Lage. Und es gibt immer noch die Möglichkeit, ich würde sagen 30-40% jetzt, von einem zweiten Referendum. Und das wäre interessant.
Herr Tillack, harter Brexit, weicher Brexit oder ganz harter Brexit ohne Übergang und Einigung. Alles scheint jetzt möglich zu sein. Man fragt sich wenige Wochen vor Ende der Verhandlungsphase, ob sich die Briten verzockt haben. Man könnte aber auch fragen, ob sich die EU verzockt hat.
Also sicherlich haben die Briten bei ihrem Brexit-Votum unterschätzt, wie sehr ein Land, wie jetzt in dem Fall Großbritannien, nach 45 Jahren Mitgliedschaft mit der EU, mit der Gemeinschaft verwoben ist, was da auseinandergerissen würde, was da an Schwierigkeiten stehen würde, wenn man austritt. Insofern, ja, da haben sich viele Menschen, glaube ich, geirrt in dem, was der Brexit bringt. Aber andererseits warne ich auch so ein bisschen, jetzt zu sehr mit Häme zu reagieren. Die Briten werden ja, selbst wenn sie austreten, nicht mit einem Schlag in der Nordsee versinken. Die werden unsere Nachbarn bleiben, die werden eine der 3 größten Volkswirtschaften Europas bleiben, ein Land mit ständigem Sitz im Sicherheitsrat, ein Land mit einer stolzen demokratischen Tradition. Also insofern, glaube ich, muss die EU auch aufpassen, dass sie da nicht zu viel Porzellan zerschlägt bei diesen Brexit-Verhandlungen.
Frau Abels, wir hören immer wieder das Argument, dass in Europa die entscheidenden Fragen in nächtlichen Dauersitzungen entschieden werden. Halten Sie eine Brexit-Lösung in letzter Minute für denkbar?
Ich hoffe sehr darauf. Also der Druck ist auf beiden Seiten sehr groß. Der ist auch auf Seiten der EU sehr groß. Das ist auch Herrn Barnier, dem Chefunterhändler, klar, wie groß da auch der Erfolgsdruck ist. Und nicht nur, um ökonomisch zu einer Einigung zu kommen, sondern wir müssen ja auch politisch weiter miteinander arbeiten. Also insofern würde ich davon ausgehen, dass es da noch einige nächtliche Sitzungen gibt, bis es dann eine Lösung oder eben auch dann die Entscheidung, es gibt keinen Vertrag, tatsächlich geben wird.
Herr Peel hat gerade angedeutet, es könnte ja doch noch ein gutes Ende aus Sicht der Europa-Freunde geben, nämlich dass man sich doch noch irgendwie einigt. Das sind neue Töne in der Debatte. Was macht Sie da so optimistisch, Herr Peel?
Ich glaube, dass eigentlich es wird immer klarer, wie unbequem, wie sehr schwer diese Brexit wird. Gerade weil man, also ich glaube, das war Pascal Lamy, der frühere Kommissar, der französische Kommissar, der hat gesagt, sie versuchen ein Ei aus der Omelette zu ziehen. Und das ist sehr, sehr schwer. Und jetzt, es wird klar, und eigentlich, wie Sie gesagt haben, nicht nur für die Wirtschaft, das ist auch sehr schwer für die Wirtschaft, aber auch für die ganze Sicherheit der Gesellschaft und die Psychologie der Gesellschaft. Und ich finde, selbst wenn die Brexiter sagen immer, also wir werden ein globaler Großbritannien werden. Eigentlich nein, wir werden also immer noch eine Insel werden, wenn wir aus Europa austreten. Und darum denke ich, dass immer mehr von jüngeren Leuten, sie sind sehr klar, dass sie wollen in Europa bleiben. Also 85% der jüngeren Leute, die würden jetzt für das erste Mal wählen, sie sagen, wir wollen in Europa bleiben.
Frau Abels, wäre das denn technisch möglich, den Brexit noch aufzuhalten oder ihn zu verschieben oder irgendetwas zu machen, verfahrenstechnisch, damit man sich ein bisschen Luft verschafft?
Es bräuchte dann natürlich Entscheidungen im Europäischen Rat dazu, dass die anderen Staats- und Regierungschefs sich dem auch anschließen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, da noch für 2 Jahre zu verlängern, braucht aber eben eine Zustimmung der anderen. Und wenn es eine realistische Chance tatsächlich gäbe, auf ein zweites Referendum und ernsthaft dann auch zu einer Lösung zu kommen, zu einem Kompromiss, auch in diesen sehr, sehr schwierigen Fragen, die derzeit noch offen sind, Nordirland zum Beispiel, beziehungsweise Irland, wie geht man mit dieser Grenze um? Das halte ich durchaus sagen auch für möglich. Also ich bin eine sehr starke Befürworterin und habe die Hoffnung auf ein zweites Referendum, weil ich finde, dieses erste Referendum ist einfach katastrophal in der, nicht nur vom Ergebnis, sondern vor allen Dingen auch in der ganzen Umsetzung gewesen. Das zeigt uns, wie man kein Referendum machen sollte. Und deshalb wäre ein zweites Referendum auf einer Basis dessen, dass die Menschen wissen, worüber sie tatsächlich abstimmen, für mich politisch und demokratietheoretisch sinnvolle Lösung.
Aber man muss eigentlich gestehen, dass das Land Großbritannien ist total gespalten und fast 50-50 gespalten. Also das heißt im Referendum, es war 52 gegen 48 und jetzt sagen die Umfragen, okay, die Leute, die wollen in Europa bleiben, sind jetzt bei 53 und die anderen sind bei 47, aber es bewegt sich nicht so sehr viel und diese Spaltung ist auch interessanterweise zwischen eigentlich die großen Metropolen wie London und Manchester und Liverpool und so weiter und die Schotten sind für Bleiben in Europa. Aber im provinziellen Bereich, insbesondere in England, ist eine klare Mehrheit immer noch für Brexit.
Man darf auch nicht vergessen, dass das Brexit-Votum ja nicht so singulär ist, insofern als die EU eigentlich fast alle ihre Referenden verloren hat oder jedenfalls sehr viele davon. Wir erinnern uns an die Voten in Frankreich und den Niederlanden gegen den sogenannten Verfassungsvertrag. Wir erinnern uns an die Voten in Dänemark gegen den Euro-Beitritt. Und es ist einfach so, dass man nicht immer einfach nur so einfach sich machen kann und sagen kann, da wurden Leute nicht hinreichend informiert oder wurden verführt, sondern die EU ist offensichtlich ein Projekt, ist ein Elitenprojekt, das, wie gerade eine Umfrage des Chatham House gezeigt hat, Herr Peel, ne? Ihre eigene Institution hat, glaube ich, im Juni 2017 nach dem Brexit-Votum eine Umfrage in 10 verschiedenen Mitgliedstaaten veranstaltet, wo man gesehen hat, dass bei den Eliten die Zustimmung zur EU sehr viel größer ist als bei der breiten Bevölkerung. Auch in Deutschland sieht ein Drittel ungefähr der Bürger klare Vorteile durch die EU, nur ein Drittel. Und es gibt eben Profiteure der EU, aber es gibt auch Menschen, die Vorteile nicht sehen. Und die haben auch Argumente und das darf man nicht einfach so vom Tisch wischen.
Ich glaube, es gibt zwei Sachen, die kommen zusammen. Das heißt, auf der einen Seite, es ist ganz klar, und es war total klar hier in Großbritannien, dass die Leute, die ein Universitätsdegree oder Abschluss hatten, sie waren sehr viel, eine große Mehrheit für Bleiben in Europa. Aber die Leute, die sind nur in der Schule gewesen und nicht in der Universität, waren klar für Brexit. Aber zur selben Zeit, ich glaube, das ganze Referendumgeschichte, das ist eine Möglichkeit für die Leute, gegen die Regierung zu wählen. Also zum ersten Mal, wir können gegen die Regierung wählen. Und darum ist es nicht nur über Europa. Es ist immer, es gibt eine Geschichte, also wir lieben unsere Regierung nicht so sehr viel und zum ersten Mal bekommen wir die Möglichkeit, direkt gegen die Regierung zu wählen.
Das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt, dass wir in vielen Referenden, auch in den Verfassungsreferenden, die Sie erwähnt haben, Herr Tillack, sehen, dass ganz stark letztlich nationale Themen dominiert haben in diesen Debatten. Und dass es ganz stark auch ein tatsächlich Votum über die aktuelle Regierung gewesen ist. Ich will aber noch einen zweiten Punkt einführen. Man kann natürlich auch fragen, angesichts der langfristigen Wirkung, die der Brexit hat, könnte man auch überlegen, gibt es eigentlich Kriterien von Generationengerechtigkeit? Weil hier wir eine Entscheidung haben, dass eine Generation vor allen Dingen der Älteren gegen die rationalen Interessen ihrer Enkelgeneration entschieden hat. Muss man nicht Referenden, die solche langfristigen Wirkungen haben, die einen radikalen Bruch machen, anders auch über Quoren nachdenken, gegebenenfalls auch über generationelle Quoren angesichts sozusagen der Langfristigkeit der Auswirkungen? Das ist ein Punkt, der meines Erachtens immer vergessen wird in diesen Debatten.
Ist bei der jungen Generation Europa beliebter als bei den Älteren?
Das hat auch mit Bildung zu tun. Also Herr Pehl hat es ja vorhin gesagt, die Daten aus Großbritannien sind sehr eindeutig, dass es hier auch generationelle Unterschiede gibt. Prinzipiell haben wir das stärker, aber es korreliert auch stark mit dem Faktor Bildung. Also besser gebildete, das was wir immer unter Erasmus-Generation diskutieren, die stärker auch direkt davon profitieren, sind auch in der Regel integrationsfreundlicher als Menschen mit einem formal geringeren Bildungsabschluss, die meinen zumindest weniger zu profitieren vom dem europäischen Zusammenwachsen.
Und es ist natürlich so, also es ist ja natürlich so, dass ein Erasmus-Student durch seine Stipendien ins Ausland gehen kann mit seinen Sprachkenntnissen und es gibt nicht vergleichbar ausgebildete Programme für, sagen wir, junge Arbeiter. Es gibt ein bisschen was, Ansätze, aber es ist ein Unterschied mit der hohen formalen Bildung. Haben Sie natürlich auf einem internationalen, größeren Arbeitsmarkt Vorteile und nicht so sehr, wenn Sie dann konkurrieren mit Kollegen zum Beispiel aus Polen oder Ähnliches, so sehr zum Teil der Handel und auch die Binnenmigration für Europa gut sind. Es gibt natürlich bei diesen Prozessen immer Verlierer. Und nochmal ganz kurz, Frau Abels, also es ist natürlich ein Mythos, dass zum Beispiel in Frankreich damals beim Votum über die Verfassung, das rein ein Votum gegen die Regierung war. Da haben gerade die Inhalte des Vertrages eine sehr große Rolle gespielt. Da waren mehrere Bücher über den Vertrag in den Bestsellerlisten unter den ersten 10. Ich habe das damals ein bisschen verfolgt und gerade die mangelnde demokratische Qualität des Vertrages hat eine große Rolle gespielt. Also man macht sich zum Teil zu leicht, wenn man von außen sagt, die haben doch gar nicht über den Inhalt dessen abgestimmt, was es geht. Auch bei übrigens im anderen Wahlen ist es natürlich so, dass man das Votum einfach zu akzeptieren hat und man nicht sagen kann, die haben jetzt gegen Frau Merkel gestimmt, weil oder für Frau Merkel gestimmt, weil sie sachfremde Gründe haben. Votum ist Votum.
Votum ist Votum. Aber gerade der Lissabon-Vertrag bringt demokratische Gewinne gegenüber der Situation, die es vorher gegeben
geringe,
hat.
Geringe, sehr geringe.
Nun, ich würde das schon noch mal anders sehen im Hinblick auch auf die Mitwirkungsrechte der nationalen Parlamente. Das ist gerade eine Forderung gewesen, die von vielen euroskeptischen Ländern und Regierungen auch immer vorgebracht worden ist. Man kann an diesem hochtechnischen System der Einbindung von nationalen Parlamenten da eine Reihe von Kritik üben. Aber jedenfalls halte ich diese Stärkung der parlamentarischen Dimension durchaus für einen gewichtigen Demokratiegewinn.
Der Austritt eines Landes aus der Europäischen Union, das ist vertraglich in diesem Lissabon-Vertrag geregelt. Allerdings gibt es keine Erfahrung. Die Briten sind die Ersten. Die Regel lautet, dass der Austritt innerhalb von 2 Jahren verhandelt sein muss. Sonst fällt das Austrittsland ungeregelt aus der Union. Das ist eine kluge Regel, wenn man sie so interpretiert, dass alle Beteiligten in größter Eile mit ganz viel Vernunft das Beste aller denkbaren Ergebnisse erreichen wollen. Aber so ist das ja nicht. Die Briten streiten untereinander, die EU schafft es nicht, dem ganzen Prozess eine positive Dynamik einzuhauchen. Ist damit der Brexit nicht zuletzt auch eine verfahrenstechnische Überforderung für alle, eine Regel, mit der keiner klarkommt?
Ich denke, das ist so. Das war immer zu knapp, also innerhalb von 2 Jahren das alles zu machen. Wenn man Brüssel ganz gut kennt, dann weiß man, dass so eine komplizierte Geschichte soll so 4-5 Jahren dauern. Und ich glaube, was wir jetzt bekommen, ist nur der Austritt. Dann danach haben wir wahrscheinlich noch 2, 3, 4, 5 Jahren zu verhandeln, was für eine Handelsgeschichte wir haben zwischen miteinander. Also ob ein Freihandelsgeschichte und so weiter. Und es wird so viele schwierige Sachen sein, wie Fisch zum Beispiel. Wie wird die Fischpolitik rauskommen? Also das wird sehr lange Zeit dauern. Also ich glaube, Sie haben 2 Jahre gesagt für diese Artikel 50, gerade weil Sie wollten sagen, niemand wird so blöd sein, das zu nehmen.
Herr Tillack, Sie haben ja auch schon viel im Maschinenraum der Europäischen Union recherchiert. Ist diese Organisation überhaupt in der Lage, in kurzer Zeit kreative Lösungen zu entwickeln?
Also das ist durchaus so, dass in der EU-Kommission viele sehr qualifizierte Beamte arbeiten, die geübt sind in internationalen Verhandlungen. Gerade die Handelspolitik ist ja seit langem vergemeinschaftet. Das findet nur auf EU-Ebene statt. Insofern ist das möglich, aber natürlich ist hier ein derartiger Austritt nochmal ein Sonderfall und deswegen besonders schwierig.
Wenn denn die Briten austreten am 29. März, dann geht ja nicht nur ein Land verloren und seine Wirtschaftskraft, sondern wir verlieren auch kulturell einiges. Da ist der britische Common Sense, der britische Stil, die Diplomatie, die diplomatischen Fähigkeiten, der Geschäftssinn. All das ist ja sehr hoch geschätzt. Wie sollen wir denn ohne das auskommen?
Das hängt davon ab, von in welchen Foren das dann sagen auch eine Rolle spielt und in welchen Foren auch internationalen Organisationen man durchaus auch noch weiter miteinander kooperieren wird, sich gegebenenfalls auch sagen absprechen wird. Also ich finde, eine der Erfahrungen, die wir ja gerade beim Brexit machen, ist entgegen der Annahme einer hochprofessionalisierten britischen Diplomatie, dass da jetzt vieles überhaupt nicht läuft und sagen, nicht in diesen geschmeidigen Bahnen funktioniert, wie man das eigentlich erwartet hatte. Aber es wird wichtig sein, auch wenn es zu einem Brexit kommt, dann auch noch sehr klar zu sehen, in welchen Organisationen, also sei es jetzt im UN-Sicherheitsrat, sei es im Hinblick auf die Welthandelsorganisation etc., kann man sich trotzdem noch auf gemeinsame Interessen verständigen und die dann auch gemeinsam vertreten. Und auch die Zusammenarbeit im Bereich der inneren, äußeren Sicherheit, Kriminalitätsbekämpfung, Antiterrorismus, das wird ein zentraler Punkt sein, auch da gemeinsame Interessen weiter zu bestimmen. Da brauchen wir einander. Wir brauchen sagen auch die britischen Geheimdienste, aber Großbritannien braucht auch die aufgebauten EU-Strukturen, die da entstanden sind, Europol und was da alles sonst sagen an Sicherheitsarchitektur dranhängt.
Das SWR2-Forum Krise als Normalzustand. Wie überlebt die Europäische Union? Mit Gabriele Abels von der Universität Tübingen, Hans-Martin Tillack vom Stern und Quentin Peel. Er ist Fellow am Chatham House einer Denkfabrik. Er war Korrespondent der Financial Times. Nun haben wir nicht nur in 6 Monaten den Brexit vor uns, sondern auch in 8 Monaten die Europawahl. Und das wird auch eine spannende Wahl werden, weil überall in den europäischen Staaten die populistischen, die nationalistischen Parteien stärker werden. Glauben Sie, dass der Brexit auch zu einer Art Impuls wird für Populismus in Europa, Herr Tillack?
Also ich würde sagen, da soll man nicht so sehr auf den Brexit gucken. Im Gegenteil, es gab ja nach dem Brexit dann eher so eine Art Gegenbewegung in den übrigen Mitgliedstaaten, sozusagen den Wert der Gemeinschaft, den sie ja auch hat, wieder zu erkennen. Aber umgekehrt gilt, also dass ich davor warnen würde, Populisten so anzusehen, als kämen die hier vom Mars mit ihren Raumschiffen in unsere friedlichen EU und würden mit den Strahlenwaffen Brüssel angreifen, das vorher völlig unberührt gewesen sei. So ist es natürlich nicht, sondern Populismus ist zum einen Ausdruck von bestimmten Ideologien, aber ein Anwachsen von Populismus kann auch eine Reaktion sein auf reale Probleme. Wir haben 2 Regierungen in der EU mit populistischen Regierungsmehrheiten, Italien und Griechenland. Das sind 2 Länder, die von der Euro-Krise besonders betroffen sind und davon, dass der Euro, so wie er eingeführt wurde, offensichtlich für manche Mitgliedstaaten dysfunktional geworden ist, weil sie nicht mehr ihre Währungen abwerten können, wie das früher möglich war, um ihre Wettbewerbsfähigkeit wiederherzustellen. Und insofern sind zunehmende Voten für Populisten eben nicht nur einfach nur fehlgeleitete Heretiker, wie das manchmal dargestellt wird, gerade in Brüssel, wo man das gerne möchte wegdrücken, sondern Populisten sind eben auch eventuell Menschen, die quasi die Zeichen an die Wand zeichnen, die zeigen, wo die Probleme sind. Auch die Kritiker der frühzeitigen Euro-Einführung wurden als Populisten abgetan, aber vieles von der Kritik, die damals kam, war eben berechtigt, wie man das später gesehen hat. Also insofern warne ich so ein bisschen vor zu viel Stigmatisierung. Ich würde eher dazu raten, dass die EU sich besinnt und überlegt, was ist falsch gelaufen und das ist bisher zu wenig geschehen.
Was kann denn die EU tun, um sich wieder ins Spiel zu bringen? Kann sie das aus eigener Kraft oder braucht sie zivilgesellschaftliche Bewegungen wie Pulse of Europe als Hilfestellung?
Die EU, das kommt ja immer darauf an, wie man die EU versteht. Die EU besteht aus den Mitgliedstaaten. Und man muss schon auch sagen sehen, vieles, was problematisch läuft in der EU, hängt nicht unbedingt an den Institutionen, sondern es hängt auch an den Mitgliedstaaten, an Umsetzungsproblemen von EU-Recht, an Unwilligkeit, EU-Recht umzusetzen, an Regierungen, die sich zunehmend nationalistisch aufstellen und auch nicht mehr so sehr einem europäischen Gemeinwohl verpflichtet fühlen. Wobei Gemeinwohl ist ja nicht gegeben, entsteht immer auch in kommunikativen Prozessen. Deshalb muss die EU, sind natürlich die Möglichkeiten, die die Institutionen selber haben, begrenzt, weil die EU immer auch darauf setzen muss, dass die Mitgliedstaaten hier auch konstruktiv am Integrationsprozess, an Kommunikationsprozessen eben weiterlaufen. Und ich würde schon erstmal auch erwarten, auch von den Mitgliedstaaten, dass sie auch eine Ehrlichkeit haben und nicht alle Probleme, die es gibt, immer auf die EU, auf Brüssel schieben. Und selber sich nur für das loben, was eben funktioniert. Also dieses Verschieben von Schuld immer auf die EU halte ich für problematisch, weil da die EU-Institutionen immer schlecht geredet werden. Das heißt nicht, dass da nicht auch sozusagen Probleme in Brüssel selber liegen, aber sie sind schon auch auf verschiedenen Ebenen anzusiedeln und deshalb braucht es auch verschiedene Akteure, die da auch tätig werden.
Populisten haben doch großen Erfolg mit ihren Themen der nationalen Identität und der Abgrenzung gegenüber Fremden. Das sehen wir ganz klar. In Großbritannien, wo das Referendum ein starkes Moment war, eben die Immigrationsfrage. Und erleben es in allen anderen europäischen Staaten auch. Auch wenn die Zahlen ja sagen, dass wir von der Zuwanderung profitieren. Also wie kann man diesen europäischen Gedanken des Zusammenhaltes, der Multikulturalität vertreten, wenn Populisten mit ihren Themen viel Erfolge haben?
Ich glaube, Teil des Problems ist halt schon, dass, wie schon gesagt, die EU ist ein Elitenprojekt und diese Eliten haben in den letzten 20, 30 Jahren Fehler gemacht. Gerade auch die in Brüssel, auch die der Kommission, die den Jean Monnet-Lehrstuhl bezahlt von Ihnen in Tübingen, Frau Abels. Es ist natürlich so, dass die Euro-Einführung entgegen vielen Warnungen zu einer Vertiefung der Kluft in Europa geführt hat. Dazu, dass Verlierer entstanden sind, in Südeuropa zum Beispiel. Das war im Sinne der zum Beispiel deutschen Exportindustrie, die dafür geworben hat, weil sie wollte, dass Italien, Griechenland, andere Südeuropäer nicht mehr abwerten können, um den Export zu erleichtern, aber das war eben offensichtlich eine Überforderung für manche Staaten und Volkswirtschaften in Südeuropa und das war ein Fehler. Und das Problem ist, dass wir gerade wegen dieser Euro-Krise, die eben bis heute nicht überwunden ist, auch Schwierigkeiten haben werden für eine neue Vertragsänderung. Kein Mensch wagt heutzutage einen neuen Vertragsprozess einzuleiten, weil ganz klar ist, man wird das nicht durch alle dann künftig mutmaßlich 27 Mitgliedstaaten durchbekommen per Ratifizierung, da ist einfach jetzt eine Tür zugegangen und das ist ein Riesenproblem und da gibt es auch keine einfache Lösung, glaube ich.
Also vielleicht darf ich darauf reagieren. Zunächst erstmal, falls das falsch rüberkommen sollte, weil man Jean Monnet-Lehrstuhl heißt, heißt das nicht, dass man von der EU-Kommission bezahlt wird. Das ist ein Programm, da kann man sich um ein bisschen finanzielle Mittel bewerben, um damit dann ein paar Sachen vor Ort zu machen. Aber ich bin eine ganz normale Landesbeamtin und werde aus dem Haushalt von Baden-Württemberg finanziert. Okay. So, das Zweite ist, man muss bei allen Reformoptionen jetzt gucken, wie kann man Reformen machen unterhalb der Ebene von Vertragsänderungen. Ich stimme Ihnen da völlig zu, Herr Tillack. Wir haben überhaupt keine Stimmung, in der es möglich wäre, auch wenn man es wollte, größere Änderungen, die eine Änderung des Vertrages brauchen, durchzusetzen. Man kann aber natürlich sagen, gucken, was bietet der Vertrag von Lissabon auch an Möglichkeiten, auch zum Beispiel an bestimmten Stellen, um handlungsfähig zu sein, mehr Mehrheitsentscheidungen einzuführen. Dafür gibt es die Möglichkeiten über diese Brückenklauseln. Das ist alles auch wieder sozusagen sehr technisch, aber da gibt es jedenfalls unausgeschöpfte Möglichkeiten. Das ist sozusagen das eine. Damit hat man aber noch nicht das Problem auch behoben, dass wir ja auch in dieser ganzen komplexen Krisensituation ein Zusammengreifen verschiedener Krisen hat. Und das macht ja im Moment auch die Krisenbewältigung so schwierig. Und wir haben ein massives Problem an Leadership. Wir haben zwar einen französischen Präsidenten Macron, der in eine Führungsrolle reingeht, aber der letztlich auf verlorenem Posten steht. Und selbst von der deutschen Bundesregierung alleine gelassen wird.
Da greifen wir ruhig nochmal das Stichwort Macron auf. Vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen sprach er von einem Verrat an der Geschichte.
Er liebt natürlich sozusagen die großen Worte. Das liegt auch, sagen, eher in einem französischen Habitus, in dem französische Präsidenten auch agieren, diese großen Worte. Ich würde es verstehen als Aufrütteln. Also, weil das, glaube ich, auch sozusagen Ausdruck ist dessen, dass er realisiert, dass er auch im Moment de facto auf verlorenem Posten ist. Es gibt keine Regierungschefs, die sich offensiv hinter ihn stellen, hinter sein Programm stellen, ganz im Gegenteil. Und auch die deutsche Kanzlerin letztlich nicht. Deshalb ist es sozusagen auch der Versuch, hier andere Öffentlichkeiten auch anzusprechen, mit starken, großen Worten hier auch aufzurütteln und zu mobilisieren.
Was halten Sie von Macron, Herr Piel? Also der französische Präsident ist ja in Britannien fast schon eine Hassfigur bei den Brexiteers, insbesondere nach dem EU-Gipfel in Salzburg, wo er die Premierministerin mit scharfen Worten ja beleidigt hat, schreibt da die Presse. Ist seine Vision auch für einen Briten nachvollziehbar?
Nachvollziehbar, das weiß ich nicht. Aber er ist eine Hassfigur nur für die Brexiter. Das heißt die Hälfte oder ein bisschen weniger als die Hälfte der Bevölkerung. Und ich glaube, es gibt ziemlich viele Leute, die sagen auch, was er in Salzburg gesagt hat, war nur Klarwort zu sprechen, weil Frau May hat also ziemlich auch sehr klar gesagt, ich mache keine mehr Kompromisse, das ist für Sie zu machen und so weiter. Aber ich möchte gern einen Schritt zurücknehmen und ich erinnere mich daran zur Zeit von dieses Referendum in Frankreich über die europäische Verfassung. Und das, was Sarkozy, der zu jener Zeit gesagt hat, das Problem ist eigentlich, dass Europa war früher ein Grund für Sicherheit und jetzt macht Europa Unsicherheit. Warum? Das war auf der einen Seite Globalisierung und das war eine ganz große Geschichte in Frankreich zu jener Zeit. Wir hassen diese, wir wollen keine mehr Globalisierung. Und das heißt auch die Migrationsfrage. Also Migration kommt eigentlich ein bisschen mit Globalisierung. In Großbritannien, um klar zu sein, die Geschichte von Migration war Migration von den Ostländern und so weiter. Nicht für Asylanten. Das hatte nicht damit zu tun. Das war eigentlich, die Polen kommen und die nehmen unsere Jobs. Also das war ein Grund für Unsicherheit. Und die globale Finanzkrise war ein anderer Grund für Unsicherheit. Also Europa muss irgendwie finden, eine Möglichkeit, um Sicherheit zu bieten und nicht Unsicherheit.
Was Macron angeht, ganz kurz nochmal der Einwurf nur, vergessen wir nicht, letzte Woche hat die CDU-CSU-Fraktion hier in Berlin im Bundestag einen neuen Fraktionschef gewählt, Ralf Brinkhaus, quasi putschartig gegen die Bundeskanzlerin. Und dieser Brinkhaus hat sich eben geradezu vorprofiliert als besonders prononcierter Gegner der Pläne von Herrn Macron für die Eurozone. Also insofern sieht man, dass eben in der Tat auch hier es einfach so ist, dass Macron auf verlorenem Posten steht, weil im wichtigsten Partnerland Frankreichs in Deutschland es dafür parlamentarisch keine Mehrheit gibt für das, was er möchte.
Aber darf ich noch mal kurz auf die Polen in Großbritannien zurückkommen, Herr Piel? Das ist ja auch für uns alle hier eine neue Erfahrung. Man war es bislang gewohnt als Europäer, dass man praktisch in jedem europäischen Land auch irgendwie zu Hause sein kann, dass es zwischen den europäischen Ländern solche Animositäten gibt. Das ist jetzt eine neue Erfahrung, dass wenn ich jetzt nach England fahre, ich mich ein bisschen wie ein Fremder fühle. Wie ist es denn dazu gekommen?
Ich glaube, dass nach 2004, also nach der Erweiterung, sind sehr viele Leute in einer ganz kurzen Zeit nach Großbritannien gekommen. Und in gewisse Städte, wo es waren ganz viele, zum Beispiel in den Schulen und so weiter, es gab ziemlich viele junge Leute, die kein Britisch sprachen. Das hat nicht nur was mit Europäer zu tun. Es geht dass wir hatten eine große Immigration in den 60er und 70er Jahren aus Indien. Überall in Großbritannien, es gab verschiedene Schwierigkeiten mit Migration. Aber dennoch, ich glaube, dass was wir in unserem Referendum gesehen haben und gehört haben, es war eigentlich englische Nationalisten, eine ganz kleine Gruppe von englischen Nationalisten, die waren immer unbequem mit Europa. Und sie haben diese ganze Migrationsfrage eigentlich benutzt, um eine Mehrheit gegen Europa zu kommen. Und das war ganz zynisch. Sie haben diese großen Plakaten gehabt mit den Asylanten in Slowakien und so weiter. Und sie haben von der Türkei gesprochen. Es kommen 80 Millionen Türken nach Europa. Also wirklich, das waren keine Wahrheiten. Aber das hat diese ganze Unbequemheit, diese Unsicherheit benutzt, um diese Brexit-Wahl zu bekommen.
Die vier Freiheiten, auf denen die Europäische Union gegründet ist, also die Freiheit für Kapital, Dienstleistungen, Waren und Menschen, gelten als ein zusammenhängender Block. Kurz nach dem Referendum hat das Bruegel-Institut auch so eine Denkfabrik gesagt, naja, es geht auch ohne Einwanderung. Das hat man dann aber schnell unter den Tisch fallen lassen. Könnte man sich eine Europäische Union vorstellen mit einer eingeschränkten Arbeitnehmerfreizügigkeit?
Prinzipiell kann man das natürlich machen. Das ist sagen eine erstmal ein Konstrukt zu sagen, im Binnenmarkt gehören diese vier Freiheiten zusammen. Es gibt gute Gründe dafür zu sagen, die gehören zusammen. Und gerade die Arbeitnehmerfreiheit ist ja etwas, was auch da ist, um auch klarzumachen, europäische Integration ist etwas, was auch den Leuten nutzen soll, die eben die Möglichkeiten haben und nutzen wollen, diese Arbeitnehmerfreiheit auch zu realisieren. Also man kann sich das auch ohne das vorstellen, aber aus der EU-Perspektive muss es darum gehen, das zusammenzuhalten, um zu vermeiden, dass es Anreize auch bei anderen Staaten geben könnte, zu sagen, oh, wenn man das Paket Binnenmarkt aufmachen kann, dann wollen wir vielleicht bestimmte Freiheiten auch nicht mehr bei uns haben. Also sagen, dieser Logik des Cherrypicking, der Rosinenpickerei entgegenzuwirken. Und deshalb hält man natürlich bisher ganz stark daran fest, dass die vier Freiheiten nur im Paket zu haben sind.
Es gibt in Großbritannien ein Problem mit der Freiheit der Bewegung, weil wir zu Hause kein System haben, eigentlich das zu regulieren oder zu kontrollieren, weil wir haben keine Identitäts...
Personalausweise.
Ja, Personalausweise. Darum in viele europäische Länder, wenn man keinen Job hat nach 3 Monaten, man ist Migrant von irgendwo anders, von Rumänien sagen wir, aber wenn man keinen Job hat nach 3 Monaten, man kann nicht bleiben. Aber in Großbritannien, es gibt keine Kontrolle darüber. Und die Briten wollten das nicht ändern. Sie hätten das ändern können, aber sie mussten dann also Personalausweise haben. Und das wollten sie eigentlich nicht. Also das war ein bisschen blöd. Es gibt die Möglichkeit, das besser zu kontrollieren innerhalb von Europa, aber die Briten wollten das nicht machen.
Man darf nicht vergessen, also dass das natürlich trotzdem so ist, der Economist, der ganz klar anti-Brexit ist, Herr Piel, Sie werden mir da recht geben, hat ebenfalls kürzlich gesagt, die EU ist da zu stur bei der Frage Personenfreizügigkeit. So sehr das einer der großen Vorteile der EU ist, würde ich auch sagen, innerhalb der EU, so sehr hat die EU ja auch mit anderen Staaten, Kanada, Handelsabkommen geschlossen, wo man auch jenseits der Zölle Freiheiten vereinbart hat. Also ich glaube, dass die EU da aufpassen muss, dass sie nicht zu sehr dann in Großbritannien gesehen wird als ein Verhandlungspartner, der da auch zu möglicherweise demütigend auftritt.
Das ist aber natürlich ein Unterschied, ob ich sagen, von Anfang an mit einem sogenannten Drittstaat wie Kanada verhandle und dann exklusive Beziehungen in bestimmten Bereichen installiere, als wenn, wie im Fall Großbritanniens, ein Mitgliedstaat, der alle Freiheiten genossen hat, dann entscheidet auszutreten. Und um genau diese Logik, dass es auch weitere Desintegrationen gibt, dass auch andere sagen, oh, das eine will ich, das andere aber nicht. Um dieser Logik entgegenzutreten, muss man an diesem Paket festhalten.
Ich habe hier mal ein Zitat von Ratspräsident Donald Tusk, der für Mitte Oktober noch ein Gipfeltreffen der Europäischen Union einberufen hat. Er sagt, im Oktober erwarten wir größtmögliche Fortschritte und Ergebnisse in den Brexit-Gesprächen. Dann werden wir entscheiden, ob die Voraussetzungen dafür erfüllt sind, dass wir einen Sondergipfel im November einberufen, um das Ganze abzuschließen und zu formalisieren. Da tickt die Uhr und sie tickt ganz, ganz laut. Frau Abels, ist das überhaupt noch zu schaffen?
Also im Moment rasen beide Züge sagen aufeinander zu und man versucht natürlich von beiden Seiten aus möglichst viel Druck zu erzeugen. Wir sprechen da immer sagen von dem sogenannten Chicken Game. Wer als erstes blinkt, hat verloren. Und Das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, weil niemand jetzt blinken will. Jede Seite glaubt, wenn man durchhält, kommt man mit den meisten Forderungen eben sozusagen durch. Und man müsste sagen, klügere Verhandlungsstrategien an der Stelle eben haben. Aber im Moment sehe ich sozusagen sehr stark auch das Problem, dass auf Seiten der britischen Regierung es auch da überhaupt keine klare Linie gibt, was man eigentlich will, weil auch jede Linie der Premierministerin eben unterlaufen wird, es dafür auch keine parlamentarischen Mehrheiten auch in der eigenen Partei gibt. Das macht es natürlich sagen ganz, ganz schwierig zu wissen, an welcher Stelle steht man denn? Worüber redet man? Worüber kann man denn sagen, auch dann über mögliche Kompromisse eben sagen, reden?
Darf ich hier über Irland sprechen? Weil das ist die schwierigste Frage jetzt vor dieser Austrittsvertrag. Dann kommen wir später an die ganze Handelsgeschichte und so weiter. Aber jetzt müssen wir eine Lösung finden für die Grenze in Irland. Und das ist sehr schwer zu sehen, dass man zur selben Zeit Brexit haben kann und keine Grenze in Irland zwischen Nordirland und Südirland. Und das wäre sehr gefährlich für die ganze Friedensgeschichte in Irland, weil gerade weil es keine Grenze gibt, keine sichtbare Grenze gibt, ist der Friedensprozess vor 20 Jahren möglich gewesen. Weil die Republikaner in Nordirland haben akzeptiert, okay, ohne Grenze geht es. Wir werden diese Schlacht also verlassen. Und das ist sehr wichtig. Jetzt haben wir das Problem, dass wenn man keine Grenze haben will, muss eigentlich die Regeln auf beiden Seiten der Grenze dieselbe sein. Also das heißt, dass Nordirland irgendwie in Europa bleibt, selbst wenn Großbritannien austritt. Aber dann muss man irgendwie Kontrollen haben zwischen Nordirland und Großbritannien. Und dann sagen die Unionisten in Nordirland, das ist unmöglich. Das heißt, dass wir trennen uns von Großbritannien und ganz unmöglich. Auf beiden Seiten ist diese Geschichte nicht eine technische Geschichte. Das ist eine emotionelle und symbolische Geschichte. Und das wird innerhalb von diesen ganz wenigen Wochen sehr, sehr schwer zu lösen.
Es gibt ja schon das Stichwort vom Blind Brexit, das besagt, man klammere die Nordirland-Frage erst einmal aus und entscheide sie dann später in dieser Übergangsphase. Ist das ein charmanter Vorschlag?
Das ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich. Wenn man eine Lösung für Irland finden kann, dann etwas ganz, ganz vage zu sagen über die Lösung für Handel in 2 Jahren und dann vielleicht bekommt Frau May eine Mehrheit im Parlament. Aber was ist ganz möglich zu dieser Zeit, ist, dass man okay, irgendwie eine Blind-Brexit-Lösung in Brüssel findet, aber es kommt nicht durch das Parlament in London. Und dann sind wir in der Lage, vielleicht ein zweites Referendum zu haben, um diese Geschichte eigentlich endlich zu lösen.
Ein anderer Vorschlag besagt, dass wir diese Deadline Ende März einfach ein bisschen verschieben. Das könnte aber auch zu Chaos führen, weil dann möglicherweise wieder die Briten bei der Europawahl in 8 Monaten dabei sind. Also Fragen über Fragen. Wird das Jahr 2019 deshalb das große Krisenjahr der Europäischen Union? Ich weiß, eigentlich ist jedes Jahr das große Krisenjahr der Europäischen Union. Aber dieses nächste Jahr ganz besonders, was meinen Sie, Herr Tillack?
Ja, also als ich Korrespondent in Brüssel wurde 1999, da Jim Kloos, der damalige Kabinettschef des damaligen Kommissionspräsidenten Santer, Luxemburger, beide Kloos wie Santer, erzählt, wie er das erste Mal eine Rede über Grundsatzfragen der EU halten sollte und er dann erfahrenen, älteren luxemburgischen Beamten gefragt hat, was sage ich denn da, was ist denn das Thema? Und er hat ihm geraten, wähle einfach die Überschrift L'Europe à la croisée des chemins, also Europa am Scheideweg. Das passt immer und das ist eine Floskel, glaube ich, und es ist so, dass Europa auch im nächsten Jahr nicht untergehen wird. Es wird aber auch im nächsten Jahr keine tiefgreifenden Reformen geben oder auch nicht die Einleitung dafür. Und ich fürchte, es wird einfach weiter wursteln sein. Und das ist das Einzige, was man da voraussehen kann.
Aber schon der Grexit, der mögliche, war so eine Riesenkrise. Man erinnere sich vielleicht an die unendlich vielen Sitzungen, an den Dauerstress. Und der Grexit war im Vergleich zum Brexit doch eigentlich nichts.
Also ich würde nicht sagen, dass man an gar keiner Stelle vorankommt. Man muss da schon auch unterschiedlich gucken. Also wir haben durchaus im Hinblick auf die Wirtschafts- und Währungsunion, die Stabilisierung des Euros, hat es durchaus Richtung Bankenunion und so weiter, weil es ein gemeinsames Interesse der Staaten gab, hier auch Integrationsfortschritte gegeben. Wir sind längst nicht aus dieser Euro-Krise raus, das sehe ich auch so. Die Verschuldung Griechenlands ist massiv. Italien taucht jetzt als nächstes Problem auf, wenn die sich entsprechend weiter hoch verschulden werden. Aber trotzdem muss man sozusagen da genauer gucken, immer welche Reaktionen gibt es auf welche Art von Krise, in der man steckt. Die Migrationsfrage ist eine ganz zentrale und eben auch die Brexit-Frage. Und es gibt die Erwartung, dass hier tatsächlich mal, wird keine sagen großen Lösungen geben, aber trotzdem mal ein Stück weiter voranzukommen. Und das wird auch Gegenstand der Europawahl im nächsten Jahr sein. Insofern wird es auch ein Plebiszit über die Handlungsfähigkeit der EU sein.
Wir haben noch gar nicht gesprochen über den Vorsitz der Kommission, Jean-Claude Juncker, nicht von allen geliebt, hört ja auf. Und das Bewerbungskarussell läuft bereits. Ein paar Namen sind schon genannt worden, unter anderem Manfred Weber von der CSU oder Alexander Stubb, der Finne. Michel Barnier möglicherweise auch, der hält sich das noch ein bisschen offen, will aber eigentlich nicht. Ist das ein Thema, mit dem man die Bürger locken kann? Was meinen Sie, Frau Abels?
Das ist immer die Hoffnung, die es gibt, dass wir eine Demokratisierung der EU haben darüber, wenn das stärker personalisiert ist, wenn die das mit Personen verbinden können, die in Ämter gewählt werden, ähnlich der Logik, wie wir sie in Deutschland auch haben bei Bundestagswahlen oder in Großbritannien, wenn es um die Parlamentswahlen geht. Hat aber beim letzten Mal schon nicht so ganz funktioniert, muss man sagen. Da gab es eine gewisse Mobilisierung, Schulz versus Juncker. Also in Deutschland gab es vor allen Dingen eine gewisse Mobilisierung, weil die auch viel in deutschen Medien präsent waren und auf Deutsch diskutieren konnten. In anderen Ländern war das nicht so. Das ist ein systematisches Problem. Da wird man auch dieses Mal nicht rauskommen, auch nicht, wenn es Barnier oder Stubb werden soll. Dann hat man vielleicht in anderen Ländern eine stärkere Mobilisierung, aber es bleibt bei diesem Problem, dass es hier die Logik, wie sie innenpolitisch bei Wahlen funktioniert, funktioniert auf der europäischen Ebene nicht gleichermaßen.
Für die Europäische Union ist das nächste Jahr also ein Schicksalsjahr, aber ganz besonders ist es natürlich das Schicksalsjahr für unsere britischen Freunde. Quentin Peel, dann verlassen Sie unsere Union. Und was machen Sie dann? Ich hoffe, Sie werden es mit dem britischen Humor und der üblichen Ironie nehmen können.
Leider denke ich, dass wenn wir wirklich austreten am 29. März, und ich hoffe immer noch, dass es geschieht nicht, aber wenn wir austreten, ich glaube, es wird eine gewisse Zeit geben, wo die Wirtschaft wird in einer sehr schweren Lage sein und es wird ziemlich viel Gift in der ganzen Geschichte sein. Und viele Leute werden in Großbritannien sagen, das hatte nichts mit uns zu tun. Das war alles Schuld an unsere Europäer, die anderen Europäer. Und das wird dauern, ich glaube, 10 Jahre lang. Und dann haben wir große Schwierigkeiten mit Sicherheit und alle anderen Geschichten. Ich weiß nicht, ob Sie in den letzten Tagen gehört haben, aber der Außenminister, der Jeremy Hunt, hat Europa mit der Sowjetunion einen Vergleich gemacht.
Also ja, das habe ich gehört.
Ja, wirklich verrückt und sehr grob und sehr unhöflich. Und wirklich, wenn Sie wollen, eine gute Lösung zu haben, dann sprechen Sie nicht von einem europäischen Gulag. Das ist wirklich verrückt. Aber dennoch, es gibt diese Unbequemheit, mehr als Unbequemheit. Die ganze britische Freundschaft ist weg zurzeit. Sie haben früher von British Common Sense gesprochen. Also das ist weg, das ist aus dem Fenster. Das sehen wir nicht. Mein Land ist in zwei geteilt. Und wie ein bisschen in Amerika zurzeit, die Leute sprechen nicht miteinander. Man kann kein Abendessen haben, ohne einen großen Streit zu haben.
Das sind ja Aussichten. Quentin Peel, Associate Fellow am Chatham House in London, einer Denkfabrik. Hans-Martin Tillack, Journalist beim Stern, und Professor Gabriele Abels, Politikwissenschaftlerin in Tübingen, diskutierten über Europa, die Krise als Normalzustand und wie überlebt die Europäische Union und wie überlebt sie dann auch ohne die Briten. Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.